Und der Regisseur hat irgendwie erklärt, wieso es einfacher ist, mit Möwen zu arbeiten als mit Ziegen. Das ist kein Witz. So gut.
You are listening to Current Cinematic Conundrums.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Arthur Trash Cinema Podcast Current Cinematic Conundrums zu unserer Top-of-Zürich-Film-Festival-Episode. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist der treue Igi Mündür, Martin.
Hola!
What? Das ist auch ethnisch ambivalent.
Genau.
Nein.
Willkommen.
Herzlich willkommen und ja, das ist die abschließende Episode zum Zürich-Film-Festival, in der wir einen kleinen Rückblick geben auf unsere Top-Picks, auf unsere Favoriten des Festivals, und wir tun das folgendermaßen: Wir machen eine Top-12-Liste.
Genau.
Und es sind Filme, die wir zusammen gesehen haben. Also die Bedingung war, dass es alles Filme sind, die wir gemeinsam gesehen haben, mit eine oder zwei Ausnahmen, wo wir wirklich persönliche Favoriten noch einbringen konnten, welche der andere nicht gesehen hat.
Aber wir kennen uns gut genug, um zu wissen, dass der andere da genau weiß, auf was wir denken würden.
Ich denke auch. Und ja, also wenn Martin mir sagt, dass er für einen Film die Hand ins Feuer legt, das haben wir by the way auch beim Niff schon so gemacht.
Genau.
Dann gilt das in der Regel auch so für mich.
Es waren aber harte Verhandlungen.
Ja, klar.
Wochenlang.
Blut und Tränen und Schweiß geflossen.
Genau, Mausschellen. Die Flo wieder rausschneiden muss.
Harte Verleumdungen. Aber,
ja, du hast die Spuren nicht mehr am Gesicht.
Ja.
Du bist hier der Boss, das weißt du schon.
Ich werde wieder diffamiert vom Übelsten. Aber es ist okay. Ich
habe mit keiner Anzeige rechnen.
Diese Märtyrerrolle nehme ich gerne auf mich.
Märtyrerrolle. Ja, wenn du schon auf Märtyrer zu sprechen kommst. Wir hatten noch die alljährliche Halloween-Extravaganza beim Florians Anwesen.
Mein Anwesen, genau, in meinem Keller.
In deinem Keller, bei deinem Anwesenabend.
Genau, also wir... Für diejenigen, die noch nicht damit vertraut sind, wir bzw. ich veranstalte seit ja, 7-8 Jahren schon fast, ja, ein Halloween-Film-Marathon, und das Ganze funktioniert so, dass wir beginnen im Golden Age und ich picke jeweils bei den verschiedenen Zeiten, verschiedenen Strömungen des Horrorfilms einen Favoriten raus, indem ich davon ausgehe, dass die meisten ihn noch nicht gesehen haben. Und dann Golden Age, Silver Age, Bronze Age, und da fasse ich 70er und 80er rein. Und dann gehen wir in etwas Neuzeitliches über. Und wir enden am Schluss mit dem sogenannten Rachenputzer, nenne ich das. Ein Film,
der nicht geeignet ist für Zuschauer eigentlich.
Ja, er ist nicht geeignet für Zuschauer. Das ist schön, das müsste ein Label von der FSK geben.
Ja,
nicht geeignet für Zuschauer.
Und ja, Zuhörer.
Also es ist einfach, genau, noch weniger.
Unsere Zuhörer vielleicht schon.
Vielleicht schon. Nein, also das ist einfach der Film, den ich am Schluss zeige, der wirklich einfach so der Film ist, um noch auf den Putz zu hauen und für den harten Kern derjenigen ist, der noch übrig bleibt. Und oftmals sind es nur 2 bis 3 Personen, gestern war es eindeutig mehr Personen. Und da haben wir eben Martyrs, also ich habe Martyrs reingehauen. Mhm. Ja, und ich glaube, der Film hat gemundet, oder?
Ja, er hat gemundet, ja. Er war hart zu schauen. Nein, das war wirklich das ist nicht ein Film, den man einfach so auftischen kann.
Nein, das ist.
Aber ja, wir kennen uns ja aus im New French Extremism. Mhm. Und das ist ein würdiger Vertreter da.
Nein,
noch witzig vielleicht anzumerken für deine Halloween-Marathons oder Extravaganzen.
Mhm.
Normalerweise gibt es ein paar übliche Verdächtige, die immer kommen und immer nach dem zweiten Film gehen. Und das dürfte nicht erlaubt werden, finde ich. Also, wenn der Horror beginnt, dann müssen die Leute noch anwesend
sein. Ja, also wir können vielleicht noch, macht das Sinn, dass wir noch kurz erzählen, was wir gesehen haben?
Ich glaube, ja, das ist spannend,
oder? Also wir haben zuerst Son of Frankenstein gesehen, das ist der dritte Teil der Frankenstein Universal-Reihe.
Und die Inspiration für Mel Brooks Young Frankenstein.
Ja, absolut, ja.
Also am Polizisten zumindest, wie sieht man das ganz klar. Mhm. Oder auch am Widerhalt oder am Anfang von Young Frankenstein, vom Sohn von Dr. Frankenstein.
Ja, absolut. Und ich finde es einer der absolut besten Universal-Filme, Son of Frankenstein. Wenige Leute haben ihn gesehen, aber ich finde ihn unglaublich stark. Mit Basil Rathbone, wieder mit Boris Karloff als das Monster und mit Bela Lugosi das Highlight als Igor, der Hornspielende, bereits als tot erklärte. Was ist der? Er ist einfach so ein Gehilfe, oder? Er ist ein buckliger Gehilfe.
Genau.
Ist fantastisch. Und dann haben wir Twins of Evil angeschaut, ein später Hammer-Film mit Peter Cushing in der Hauptrolle.
Und mit rosa oder pinken Schriftzügen. Das, ey, das hat mich noch gestört. Nie... Nein, nicht gestört, mich hat das fasziniert. Was ist das? 70?
Die Playboy Age, ja. Ist,
71. Ey, das gibt es gar nicht. Hammer ist ja normalerweise immer rote Schriftzüge bei den Credits.
Oder weiß.
Aber Pink, das ist enorm progressiv.
Also, das ist ein spätes Hammer halt,
die ja, 70er Jahre. Captain Kronos hat das ja nicht.
Aber Captain Kronos ist, ja, okay.
Ist
ja
auch später
Hammer, aber das hat ein anderes Kaliber. Super Low Budget, oder? Für Hammer-Verhältnisse.
Keine großen Namen eigentlich. Nein, aber dieser Film, der war fantastisch. Du hast ihn uns so vorgestellt, dass du gesagt hast, es kommt alles drin vor. Und du hast nicht gelogen.
Genau. Also man muss den Film sicherlich selber sehen, um die volle Bandbreite zu erfahren. Aber eben, es geht um Satanismus, es geht um Witchburning, es geht um Vampire. Es hat sehr viel Nudity auch drin für diese Zeit.
Also in Hammer, Nudity, sucht man einen anderen.
Ja.
Es gibt sie schon, aber sucht mal.
Ja. Nein, aber ich glaube, der war auch war sicherlich ein passender Film.
Das Coole war der Beifall der Zuschauer
ja.
bei den einzelnen Szenen.
Die Leute waren voll dabei. Mhm. Und dann sind wir übergegangen zu den 70er Jahren, also sagen wir wirklich den wirklichen Drive-in 70er Jahren, genau. Und zwar mit Tourist Trap, schöner Slasher-Film.
Ja, schöner, also es ist untertrieben, es ist ein Klassiker schlussendlich,
ja.
Den du uns gezeigt hast. Ich hatte davon gehört, aber es ist eigentlich ein Klassiker. Ich wusste nicht, dass es ein Slasher war.
Ja, also ich meine, man kann sich ja darüber streiten, ob es ein Slasher ist oder nicht.
Es hat vieles drin.
Es hat auch viele Puppen.
Genau.
Charles Band Produktion.
Aber keine Nudity schlussendlich.
Ja. Ja, also ich finde den Film extrem verstörend. Patrick hat mir by the way noch gesagt, es hätte so an einem Kindheitstrauma von ihm ein bisschen gekratzt.
Schon? Ja. Hat er auch so Puppen, ne?
Ja, irgendwie so etwas hat er gesagt. Ja. Er hat Verwandte, die irgendwie mit Puppen oder Puppen gemacht haben, irgendwie so etwas. Genau, und dann nach Tourist Trap waren wir wo? Wir waren bei Behind the Mask.
Behind the Mask, genau.
Der Rise of Leslie Vernon.
Der Meta-Slasher, den du uns aufgetischt hast.
Meta-Slasher, genau. Ein neuer Film aus den 2000er Jahren. Ja, ist ein Halb-Slasher-Film, Halb-Mockumentary über den Slasher-Film. Es ist einfach eine Liebeserklärung an das Genre. Wir haben im Hintergrund Kane Hodder als irgendwie Hausabwart oder so. Und dann haben wir Robert Englund in einer kleinen Rolle. Ja, ich möchte gar nicht mehr über den Film sagen, weil ich finde die Prämisse so cool.
Ja, da muss man einfach einsteigen. Man ist schnell überrascht eigentlich, was es geht.
Genau. Ja, und dann eben Martyrs, den haben wir schon angesprochen.
Ja, der Rachenputzer, ich wurde dieses Jahr auch nicht enttäuscht. Letztes Jahr war ich alleine noch für den letzten Film da.
Nur mit mir.
Und das war hart. Was war das? L'Intérieur,
ja,
Inside.
Genau, ja.
Ich bin sogar gegangen, ohne mich zu verabschieden.
Wirklich?
Ich glaube
es. Nein, du hast dich verabschiedet.
Hatte ich das?
Doch, das hast du.
Aber widerwillig.
Widerwillig. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich habe vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr, was ich gebracht habe.
Irgendetwas mit Schleim und.
Aber ich glaube nichts Französisches.
Nein, so ein Amerikaner, glaube ich, mit.
Street Trash.
Genau.
Genau, Street Trash, ja, das war auch speziell. Ja, und genau, das ist das Halloween-Extravaganza und darum sind wir beide jetzt ein bisschen angeschlagen, ein bisschen müde, aber nichtsdestotrotz, the show must go on.
Genau, machen wir das Ding noch klar hier, oder?
Absolut, wir ziehen es durch bis zum bitteren Ende, bis du damals durchgezogen hast, bis zum Ende von Alain Terrier. Nein, einfach vielleicht noch ganz kurz. Die Halloween Extravaganza haben wir vor, das nächste Mal quasi als offiziellen Arthur Trash Cinema Podcast Event nicht öffentlich, aber auf Einladung zugänglich zu machen.
Öffentlicher
zu machen, genau. Daher, wer schon immer in Kontakt mit der Show treten wollte, das ist jetzt der Moment, denn die Einladungen werden dann sicherlich je nach, nach Interaktion mit uns versendet.
Ja, über Facebook wisst ihr ja, generell bei Instagram ist unser Masterflow natürlich auch sehr stark tätig.
Es gibt Plus, Minus.
Twitter ist noch nicht aktiv, aber das können wir auch noch aufschalten, wenn ihr wollt.
Möchtest du das übernehmen? Du könntest für Twitter beauftragt sein.
Ja, ich kenne meinen Namen, nämlich deinen persönlichen Account.
Macht Spaß. Die größte Madness haben wir gar noch nicht erzählt. Martin ist nach dem Filmabend ist er noch weitergegangen, noch eins trinken gegangen, oder?
Genau.
Wann war das? Um 2 Uhr? So.
Ja, circa.
Ja. Und ich habe dann noch die Joe Bob Briggs Halloween Hootenanny mir angeschaut. Den ganzen Marathon, von dem her ja. Ich hoffe, wir werden einigermaßen eloquent bleiben, aber ich...
Ja, wir müssen ja nicht so viel mehr sagen, also es wurde ja alles schon erklärt.
Genau.
Und es geht jetzt nur noch darum, um den Kampf, also nicht den Kampf, das Resultat des Kampfes zu sehen, indem wir unsere Top 12 Liste hier...
Genau.
Also ein bisschen begrümmen vielleicht auch, aber nicht allzu fest.
Nein, ja, gut. Und damit gehen wir zur Top 12 Liste über vom Zürich Film Festival, gleich nach einem Einspieler. Bis dann.
Ich bin Miguel Janschó und welcome to Art or Trash.
Hier ist Heiko Mus, Regisseur vom Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und ihr hört den Art or Trash Cinema Podcast.
Hallo, 영화 악인전, The Gangster, The Cop and The Devil, 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast.
Art of Trash Cinema Podcast. 聞いている皆さん、I am Takashi Miike です。Japanese Director です。お酒も映画も大好きです。
Thank you very much. You very much. Perfect.
But he said that I like alcohol and.
In a world where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash, and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language, current cinematic conundrums, and the German Art or Trash Cinema podcast. Bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Nosferatu, and Blackula. Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the Art or Trash Cinema Podcast.
The Art or Trash Cinema Podcast is available on iTunes, SoundCloud, and all major podcast apps for free. Warning, this program is not safe for work and contains explicit language.
Und wir sind zurück mit der Art or Trash Cinema Podcast Liste von Top 12 Filmen am Zürich Film Festival. Das ist die sogenannte Masterliste. Das sind alles Filme, die wir gemeinsam gesehen haben, mit zwei Ausnahmen oder drei Ausnahmen. die wir uns quasi untergeschoben haben. Nein, das ist einfach Vertrauensbasis.
Ja, das ist auch Vertrauensbasis und ja, wir können es gegenseitig
garantieren. Gentleman Agreement sozusagen.
Genau. Mit gewissen Positionen auch.
Genau, das ist einfach Verhandlungsbestandteil dieser Liste.
Das ist das Resultat unserer Verhandlungen, genau.
Genau.
Wir starten mit Nummer 12, El Abrazo de la Serpiente. Mhm. Von Ciro Guerra, ein kolumbianischer Film, den man auch gesehen haben muss. Ich glaube, als du Monos erwähnt hast, ist mir sofort klar geworden, dass dir dieser Film auch unglaublich gefallen würde.
Genau, der Monos hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich auch jedem empfehlen. Aber eben nach Martins Empfehlung bzw. unserer offiziellen Empfehlung Nummer 12, El Abrazo de la Serpiente. Wunderschön, habe ich das wieder ausgesprochen.
Wunderschön, ja. War schon erotisch.
Okay. Und ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Nein, es ist wirklich eine andere Perspektive des Kolonialismus und spielt in zwei verschiedenen Epochen. Und das ist genau der Wert an diesem Film, dass man diese zwei Epochen vergleichen kann. Wenn
ja, Nummer 11. Und da sind wir, ja, auf einer ähnlich gerichteten Ebene wie das Zürich Film Festival bzw. die Jury, und zwar Sound of Metal, Gewinner der Competition. Und ja, also wir haben bereits ein extrem ausführliches Review von diesem Film gemacht und ich denke, sehr verdient auf dieser Liste. Grund dafür, dass er nicht höher auf dieser Liste vertreten ist, ist, dass unser Podcast halt eben, wir mögen es ein bisschen beyond zu gehen, nicht wahr? Das ist es.
Zitat Ende.
We have such sights to show you, genau. Ist das Motto. Von dem her glaube ich, ja, eben Sound of Metal, extrem kompetenter Film, ist mir persönlich auch zum Teil sehr nahe gegangen und hat seinen Platz auf dieser Liste verdient als ein wirklich gutes Charakterpiece, oder?
Ach, es gibt einen Horroraspekt, den wir nicht genannt haben. Also der Horror vom Verlust.
Vom Gehörverlust.
Vom Gehör, nein, das ist ja, ein wichtiger Aspekt. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt Filme schauen oder unsere Zuhörer müssten. Sie könnten uns gar nicht hören, also verstehst
das
du?
Das ist der Horror.
Das ist der Horror, ja. Nein, aber wie das dargestellt wird, das ist eine Verzweiflung. Mhm. Sehr gut, oder?
Also mich hat er auch auf einer emotionalen Ebene wirklich abgeholt. Mhm. Und das, ich meine, es ist nicht ein super komplexes Thema, aber wie es umgesetzt ist und wie die Problematik und insbesondere der Einfluss eben dann auf die Beziehung unserer Protagonisten gezeigt wird, ist wirklich große Klasse und darum verdient er Platz 11 auf dieser Liste. Nummer 10.
Nummer 10 haben wir Matara Jesus. Matara Jesus.
Genau.
Nein, also wir haben diesen Film zu Genüge also besprochen und wir sind beide der Meinung, dass es ein ganz großer Film ist. Mhm. Aber natürlich hat er Schwächen drin. Also er ist nicht nicht unglaublich komplett in diesem Sinne. Was er macht, macht er sehr gut und eigentlich fast schon fantastisch, aber er hätte mehr eigentlich über Medellin zeigen können.
Eben, also das ist mein persönlicher.
Ja, aber das ist auch berechtigt. Oder? Aber das sind die persönlichen Meinungen. Mhm. Ich wollte das noch ein bisschen erwähnen, weil es ist schon so, auf das wird nicht zu stark eingegangen, es wird nur am Rande ein bisschen angefasst.
Aber dennoch eben, und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, wieso er auf dieser Liste ist, weil der Film wirkt extrem ehrlich. Er wirkt
authentisch,
ehrlich,
ja.
Authentisch und einfach auch sympathisch auf eine wirklich gute Art, wie sie heutzutage im Kino wirklich selten ist. Und ich glaube, das ist der Grund, er ist uns beiden, glaube ich, einfach so ein bisschen ans Herz gewachsen.
Nicht? Das ist so. Und ich habe ja noch erwähnt gehabt, dass ich Leute kenne, die ähnlich wie der Mörder ihres Vaters sind. Dieser Jugendliche. Sehr, sehr ähnlichen Charakter, das gibt es in Spanien auch. Und ich kann das absolut bestätigen, dass solche Leute existieren, die einfach das machen müssen, weil es zu ihrem Job gehört. Es gibt keine andere Perspektive. Und ja, eben dafür, dass sie keine professionellen Schauspieler sind. Chapeau.
Super, ja, ist wirklich gut.
Gut ab.
Eben, ja, also, das gilt auch für alle Filme auf dieser Liste sowieso. Das ist eine ganz deutliche Empfehlung, weil es eben wirklich ein unglaublich charmanter Film ist. Nummer 9 sind wir bei The Lighthouse oder Why Not to Kill a Gull.
With regards, no, regarding Steven Seagal.
Genau, Seagal Steven. Anstatt Black Philip haben wir eben Seagal Steven. Ich habe übrigens einen Artikel gelesen, wieso was ist das jetzt gegangen? Und der Regisseur hat irgendwie erklärt, wieso es einfacher ist, mit Möwen zu arbeiten als mit Ziegen. Das ist kein Witz.
So gut.
Herrlich. Also die Idee dieses Journalisten, der diesen Artikel gemacht hat, das ist fantastisch.
Ja, ja, das ist doch genial.
Nein, eben The Lighthouse, Horrorfilm, ganz klar.
Ja, von Anfang an.
Von Anfang an ein Horrorfilm, optisch eine unglaubliche Erfahrung. Die Optik ist schon Horror. Diese Schwarz-Weiß-Optik ist einfach schon klassischer Horror irgendwie. Performances kann man wirklich nur loben. Von Willem Dafoe, von Robert Pattinson, wirklich großartig, oder? Mhm. Und ich glaube, man kann dem Film die Kritik geben, dass er ein bisschen, ja, er hat seine Längen, oder?
Ja, er wird ein bisschen repetitiv in der Mitte, aber ich glaube, das ist alles beabsichtigt. Aber ich denke, wir zwei hätten geschnitten.
Wir hätten geschnitten, wobei, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hätten beide gelitten, diese tollen Performances ja, zurechtzustellen.
Aber das gehört zu einem guten Filmemacher dazu. Oder? Ja, du musst dich entscheiden, ja, ja. Du kannst nicht alles haben. Meistens sind die besten Szenen die man rausschneiden muss, weil die den Film nicht dienen. Mhm. Aber... nein, also eine bedingungslose Empfehlung hier, denke ich.
Absolut.
Die Performances vor allem in den Vordergrund gestellt.
Genau, insbesondere der Rand von Willem Dafoe, genau. Als er austickt, Robert Pattinson ihm sagt, dass er nicht gut kocht, gibt es einen 2 Minuten Rand aus dem Nichts.
Und das Schönste ist, diese Szene, die hört auf, indem sich beide anstarren. Was sind sie beide von der Seite?
Genau.
Fantastisch, und so eine Stille. Ja. Beide überlegen, was sie machen.
Top, super Film. Und dann sind wir bei Nummer 8.
Nummer 8, da sind wir bei Divino Amore, ja, also Driving Priest, was wollt ihr mehr, oder?
Genau, Cyberpunk Bible Appreciation Flick, nenne ich das.
Ihr wisst, Leute, vergießt eure Samen nur am richtigen Ort.
Wow. Cross-Insemination.
Cross-Insemination, fantastisch.
Ja, aber das ist akkurat.
Das trifft's, ja.
Nein, also ich fand, es ist der Film, wenn ich daran zurückdenke, ist einfach Neon für mich. Neonfarbig.
Neokatholizismus, ja.
Ja. Ja, das auch, ja. Nein, einfach cool. So ein bisschen eine Zukunftsvision mit überspitztem Blick auf die Religion. Und Martin hat das sehr gut bereits ausgeführt. Es ist Kritik am Katholizismus innerhalb des Katholizismus.
Wir können diesen Film auch Matara Jesus nennen.
Wow. Ja, ja, also ist nicht falsch, ja. Ist nicht falsch.
Ja, überleg mal.
Ja, nein, du hast völlig recht, ja. Ja, es werden da viele Jesus getötet bei der ganzen Cross-Insemination. Nein.
Nein, eine Empfehlung, also es ist Platz 8, ich meine, das ist nicht irgendetwas und er war unglaublich kurzweilig, dieser Film. Mhm. Und für das, dass er interessante Themen anspricht, ich denke, einfach, da kann man sich wirklich reinschmeißen,
ja,
mit Freunden vor allem, mit der Familie vielleicht nicht unbedingt, ja. Aber...
Nein, mit der Familie lieber nicht, weil er ist schon recht exploitativ,
ja,
darum hat er seinen Platz auf dieser Liste auch verdient.
Genau.
Nein, so, du wolltest noch
nein, was nein, sagen. Nein, das ist richtig. Das sind gute abschließende Worte dazu. Exploitativ.
Genau, und mit dem Exploitativen geht es auch gleich weiter mit Nummer 7.
Mhm.
Suicide Tourist. Fantastischer Film, extrem witzig, exploitativ vom härtesten, oder?
Ja, exploitativ. Schaut doch diesen Film nicht im Ernst, also nicht mit einer ernsten Miene an, genießt ihn einfach von Anfang an. Mhm. Er ist auch so gemeint. Ich habe den Fehler gemacht, dass bis der Tod aufgetaucht ist.
Frank.
Du Scharschützer.
Es hätte mir, das Einzige, was mir gefehlt hat, ist eine Ziege in diesem Film.
Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber wir hatten ja die alte Frau, das zählt.
Nein. Nein, aber wirklich cooler Film. Vor allem, eben am Schluss geht es so ein bisschen ins Esoterische noch über und auch interessant, aber der Spaßfaktor liegt eigentlich dann wirklich im Humor während dieser ganzen Behandlung in diesem Hotel, wo eben der Custom-Made Suicide angeboten wird.
Ja, und eben die surrealen Aspekte. Man weiß während dem Film auch nicht ganz genau, wo befindet man sich zeitlich und auch örtlich. Und ganz am Schluss im Film gibt es ja auch diese Momente. die viele Fragen zu euch aufwerfen.
Zu Recht, und das ist interessant, oder? Nummer 6.
Nummer 6 haben wir, dank Flo, konnte ich den Collective reinnehmen. Mhm. Ich habe selten einen solchen Dokumentarfilm gesehen. Unglaublich spannend, narrativ, stringent. Mhm. Wechsel von Perspektiven in einem Dokumentarfilm. Also es ist sehr persönlich. Mhm. Und ja, Korruption, Leute. Und viel Gewalt.
Geil. Schön, sehr schön. Da muss ich nichts mehr beifügen. Also. Und wir gehen weiter zum Gewinner der Herzen wahrscheinlich. Platz Nummer 5, La Llorona. Fantastischer Film von Jairo Bustamante aus Guatemala. Eine Aufarbeitung des Genozids an der indigenen Bevölkerung. Und ich will jetzt gar nichts Negatives hören. Nein, Martin hat sich der Vernunft hingegeben.
Ihr seht meine rote Backe nicht.
Er schaut sehr widerwillig rein, aber nein, wirklich toller Film. Und ich glaube, auf objektiver Ebene muss man den einfach gesehen haben, weil es eben ein toller Genrefilm ist einerseits. Eben der zweite Film im selben Jahr von Bustamante, also Takashi Bustamante. ja, nein, sehenswert und auch ein interessanter Take auf den Folk-Horror, würde ich sagen. Mhm. Nummer 4.
Nummer 4 haben wir G-Affairs. Ja, es ist ganz zu Recht, dass da Hongkong oben kommt.
Natürlich, also wie hätte es auch anders sein können?
Nein, das ist er ist vor allem hier, weil er ein würdiger Vertreter ist vom zeitgenössischen Hongkong-Kino. Mhm. Wir waren besorgt, oder wegen den Protesten, dass Hongkong ein bisschen am Sterben sei, filmtechnisch. Aber G-Affairs beweist uns, dass da die Kreativität noch voll am Laufen ist, mhm, und dass man einen Film gut aus Wörtern zusammenflicken kann.
Genau. Ja,
Köpfen und Wörtern.
Richtig. Nein, toller Film, also da lege ich auch meine Hand dafür ins Feuer. Wer gerne das exotische Kino mag, muss nicht unbedingt sogar spezifisch Hongkong orientiert sein, sondern es ist einfach wirklich etwas anderes.
Es hat einen experimentellen Charakter noch.
Absolut, aber ich glaube, das ist in diesem zeitgenössischen Hongkong-Bereich, zumindest in dem Bereich, den uns, mhm, interessiert, ist das eben das wirklich halt etwas, das sich durchzieht.
Mhm. Was wir nicht herausfinden konnten, ist, ob Fruchan hier auch beteiligt wäre.
Ich vermute es
schon. Todsicher, oder?
Hat er den Kopf gespielt. Genau. Und dann sind wir bei Platz Nummer 3 und unsere Top 3, die offiziellen Art of Trash Cinema Podcast Top 3. Nummer 3 ist Dia de la Ballena. Mhm. Das ist ein Film, den ich Martin aufgezwungen habe hier. Beziehungsweise ich habe...
Nein, ich war einverstanden. Da war es ganz klar für mich. Du hast ihn beschrieben und... Ich habe noch nicht gesehen, aber der ist top, der ist oben auf meiner Liste.
Cool. Also ich bin gerne dabei, wenn du dir ansehen willst, mhm, weil ich finde den super. Also hat mir unglaublich gut gefallen. Ich glaube, es ist klar, eben wenn der auf Platz Nummer 3 ist. Es ist eigentlich Madara Jesus in besser noch, weil es halt eben in allen Ebenen, es geht einfach auf allen Ebenen auf. Es ist ein optisch interessanter Film. Es ist vom Setting her extrem interessant, von der Location her interessant. Man entwickelt ein Gespür nicht nur für die Charaktere, sondern eben auch für die Location und für die Probleme, die vor Ort herrschen. Und dadurch eben wirkt der Film umso ehrlicher, insbesondere weil es eben halt wirklich eine wahre Geschichte auch ist. Mhm. Genau. Ja, und
Nummer zwei.
Wir sind der Art of Trash in einem Podcast,
oder? Ja, und also, Trash steht im Titel, oder?
Ja. Mhm.
Und Art auch.
Genau. Und darum sind wir im... Ich würde behaupten, der kontroverseste Film, den wir gesehen haben am Festival. Einer der kontroversesten Filme, die ich gesehen habe in einer langen Zeit, by the way.
Ja, ich denke, er ist kontrovers für alle, die uns nicht hören.
Ja, also er ist auch für uns kontrovers wahrscheinlich.
Wir haben ihn nicht verstanden. Wir müssen das zugeben. Wir haben ihn immer noch nicht verstanden. Wie wir den wiedersehen.
Ich glaube nicht, dass es ein Film ist, der verstanden werden will.
Es kann gut sein, aber der Trip war trotzdem sehr intensiv.
The Journey. Und ja, eben das Sitzfleisch, das man da entwickelt, ist der Dedication to the Genre. Ja. Three Husbands von Fruchan.
Sind die Leute rausgelaufen?
Und man kann sie nicht verübeln.
Ja, doch. Ich meine, wie lange geht der Film? 2 Stunden, 6 Szenen und dazwischen ein bisschen Erklärungen, wie man jemanden prostituieren kann.
Mhm. Und irgendwie viele Sexszenen, die irgendwie noch Meeresbewohner mit einbeziehen. Genau. Von Goldfischen über Aale.
Über Fischer.
Über Fischer selber, über Armstumpfe. Ja, es ist ein interessanter Film.
Und? Babys.
Oh Gott. Ja, eben. Warum ist dieser Film auf der Liste? Also es gibt einen ganz einfachen Grund, und der ist, unser Podcast steht für die Grenzerfahrung im Kino auch zum Teil. Mhm. Und ich glaube, Three Husbands ist eine absolute Grenzerfahrung.
Genau.
Und wie kann Kino interessanter sein, als wenn man an etwas herangeführt wird, mit dem man ja vielleicht ein bisschen hadert, wenn man ein bisschen Mühe hat. Aber so ist das Leben, oder? Und ich glaube, Three Husbands hat seinen Platz hier auf Nummer 2 ganz klar verdient.
Wir waren uns da beide total sicher.
Ja,
absolut. Also es gab keine Diskussion.
Nein, null. Und dann sind wir bereits bei der Nummer 1 und vielleicht ein eher atypischer Film für unseren Podcast.
Der Art steht ja auch drin.
Ja, aber ich finde, das ist ein Film, der eben die Art... den Artbegriff noch einmal neu definiert.
Ja.
Auf eine fast autistische Art und Weise neu definiert.
Genau, Dankeschön. Ich hatte ja dort ein bisschen Zweifel am Anfang, aber nein, ich muss eingestehen und ich stehe auch dazu, dass das wirklich der beste Film ist, den wir hier gesehen haben zusammen, weil er ist fast perfekt und er macht unglaublich vieles in diesem Film, was andere Regisseure nicht schaffen. Das heißt, wir lernen einen Ort kennen. Wirklich kennen. Du hast Diaz La Ballena angesprochen. Natürlich lernen wir es wahrscheinlich dort auch kennen, aber hier ist es
ist noch ein so, anderes Level.
So viel vielschichtiger und so viele verschiedene Aspekte eines Ortes und gleichzeitig auch für einen Vorort mehr oder weniger eine visuelle Zuneigung entwickeln. Mhm. Wir wollen dort sein, oder nicht?
Absolut, ja. Ich bin hundertprozentig bei dir. Eben, Dwelling in the Fujian Mountains, wie könnte es anders sein? Du hast einen extrem guten Punkt angesprochen, die Vielschichtigkeit. Das zieht sich eben überall durch. Wir haben sogar zum Teil Szenen, in denen man verschiedene Protagonisten auf verschiedenen Ebenen des Bildes auf einem Weg laufen sieht und das Gespräch wechselt zwischen den verschiedenen Ebenen hin und her. Wir haben wieder diese Vielschichtigkeit. Und das Bild ist immer in Bewegung. Im gleichen Tempo, wie der Fluss nebendran sich auch bewegt.
Immer langsam.
Immer langsam und immer im Fluss. Und es ist ein also das hat mich rein schon optisch umgehauen. Und die Geschichte ist eben auch noch so eine seltsam rührende Geschichte.
Sie ist nicht wichtig, sie ist nicht unbedeutend. Es ist interessant, es ist enorm wichtig für den Film, aber es ist keine absolut wichtige Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Aber sie repräsentiert auch den Ort, denke ich. Also,
nein, absolut, ich denke auch, ja. Wahrscheinlich, weil das Leben sich eben dort ein bisschen langsamer bewegt als in anderen chinesischen Städten, kann ich mir gut vorstellen. Es ist im Flow, oder? Und ich glaube, der Fluss ist wirklich das zentrale Motiv halt einfach des Films. Und eben, also Nummer 1, ich glaube, spricht für sich selbst und kommt der Film, wenn er auf Blu-ray rauskommt, dann bin ich der Erste, den ihn kauft.
Weil oder ich, wenn ich dir zuvor komme.
Ja. Nein. Oder du. Nein, weil ich glaube, das ist wirklich also eine Erfahrung, die für sich spricht und ich glaube, wäre sicherlich auch ein cooler Film, um mit Jan noch zu besprechen.
Das ist so absolut ein Jan-Film.
Ja. Das ist wirklich ein Jan-Film, ja.
Was ich noch bemerken möchte, ist, vielleicht wichtiger als den Blu-ray zu kaufen, versucht den zweiten Film, das ist ja der erste Teil einer Trilogie, den zweiten Film im Kino zu schauen. Mhm. Weil ich glaube, man kann so gute Fernseher haben, aber schlussendlich, ich glaube, die Kinoerfahrung macht diesen Film auch ein bisschen aus.
Das ist unglaublich. Wir haben ja zuerst geflucht, scheiße, 3 Stunden.
Du hast noch gelacht und ich habe zuerst gedacht, ich werde dir den Kopf ausreißen. Aber
Maulschellen im Kino.
Genau.
Abwechselnd. Nein, aber ich habe mich nicht eine halbe Sekunde gelangweilt.
Mhm. Nein,
es ist der Film ist verdammt slow. Er ist sehr slow.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Oder? Das hätte man nicht von uns beiden gedacht.
Ja, aber ich glaube, es ist, du kommst dann halt wirklich in so einen fast meditativen Status, also rein mit diesem Film, und du bist dann im Flow drin, du bist drin, du wirst voll reingeholt, und es ist dir auch egal, wenn es langsam geht, es ist okay in diesem Moment. Ja, ja. Und bei anderen Filmen habe ich das eben überhaupt nicht, dass ich mir so denke, gib mal Gas, bitte, ich möchte mehr sehen. Nein, aber ich finde eben.
Ja. Ich denke, nein, das ist berechtigt auf Nummer 1, und ich habe zuerst wirklich gezweifelt, aber mit der Zeit war es wie klar. Es hat sich so rausgeschält, ohne Diskussion mit Flo.
Finde ich schön. Ja, und diese Liste können wir natürlich sehr, sehr empfehlen, jedem zum Abklappern. Einige davon werden wahrscheinlich schwieriger sein aufzutreiben, andere werden noch im Kino laufen, und denke ich, eben Lighthouse ist sicher einer, der im Kino laufen wird bald. Ich weiß nicht, wie es mit Suicide Tourist aussieht. Könnte sein, dass der noch läuft in der Schweiz, aber wahrscheinlich eher nicht.
Ja, wir schreiben das auf jeden Fall auf Facebook, wenn wir Informationen haben. Oder? Ja.
Also sollte Dwelling nochmal laufen, dann bin ich dort wieder im Kino. Und ich denke, damit können wir weitergehen zu unseren Top 3 Personal Picks. Das sind einfach die Filme, die wir separat gesehen haben. Oder Filme, die wir so gut finden, dass wir sie doch nochmal draufknallen. Und wichtig dazu gehört eben auch der Stinker des Festivals, jeweils, den wir gesehen haben. Und ich glaube, nach einem kurzen Einspieler werden wir euch mit weiteren guten und schlechten Filmen beglücken.
Soy Miguel Janso y welcome to Art or Trash!
Hier ist Heiko Rus, Regisseur vom Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und ihr hört den Art or Trash Cinema Podcast.
Hallo, 영화 악인전, The Gangster, The Cop and The Devil, 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast.
Art of Trash Cinema Podcast. 聞いている皆さん、I am Takashi Miike です。Japanese Director です。お酒の映画も大好きです。
Thank you very much. Perfect.
But he said that I like alcohol and.
In a world where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash, and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language, current cinematic conundrums, and the German Art or Trash Cinema podcast. Bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Nosferatu, and Blackula. Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the Art or Trash Cinema Podcast.
The Art or Trash Cinema Podcast is available on iTunes, SoundCloud, and all major podcast apps for free. Warning, this program is not safe for work and contains explicit language.
Wir sind zurück, und ich gebe den Ball gleich an Martin weiter mit seinen Top 3 Personal Picks vom Zürich Film Festival.
Genau, die sind in keiner Reihenfolge, spezifisch bei mir. Also, sind austauschbar. Mhm. Top 3 persönliche Picks, da habe ich Another Day of Life. Das ist dieser Dokumentarfilm in Angola, den wir besprochen haben. Und ja, ich finde, für einen Dokumentarfilm oder einen dokumentarartigen Film macht er unglaublich Spaß und ist unglaublich kurzweilig, wie er da die Action vorantreibt und gleichzeitig auch Informationen zu einer wirklich kritischen Zeit in Angola zeigt und Charaktere hervorhebt, die enorm interessant sind. Nice. Wie diesen polnischen Reporter in Angola. Als einziger Berichterstatter an der Front.
Das klingt wirklich super. Also den setze ich mir auch auf die Liste.
Also das Publikum war auch begeistert. Das hat wirklich Spaß gehabt. Und ich saß da wirklich an einem schlechten Platz, ganz vorne links.
Und du warst trotzdem drin?
Ja, natürlich. Cool. Also ich konnte meinen Blick nicht von der Leinwand entfernen.
Nice.
Und als zweiten Pick habe ich mir auch einen Dokumentarfilm. Interessant.
Du warst voll dabei.
Cold Case Hammarskjöld. Und den habe ich erwähnt, er ist einfach so wirr. So wirr und so lustig. Und es war wirklich auch eine Grenzerfahrung, weil ich hatte keine Ahnung, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und der Regisseur hat so mit mir gespielt, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich habe es genossen. Cool. Muss sagen, normalerweise bin ich scharf auf Informationen. Und hier sind wir auch scharf gewesen auf Fake News. Wenn sie cool. denn Fake News sind. Aber ich möchte noch erwähnen, es gibt einen Teil im Film, in dem das ganze Publikum still wurde. Plötzlich ernst. Also es ist nicht nur alles witzig und so, sondern wenn ein paar Sachen stimmen, das ist übel. He? Aber das spielt eben mit den Verschwörungstheorien und das Bedürfnis des Menschen, auch an diese zu glauben.
Cool.
Und das dritte Pick habe ich hier noch Saturday Fiction, weil er einfach, ich habe das nicht erwartet von China. Eben Fujian Mountains war super, aber dieser Film möchte ich auch noch erwähnt haben. Schwarz-Weiß mit tollen Schauspielern. Ein sehr einfachen Plot eigentlich, aber er tut so, als wäre er ein bisschen komplexer. Aber ich hatte enorm Spaß mit der Musik und mit dieser Epoche, die ich in China nicht kenne und vor allem filmisch nicht kenne.
Cool. Willst du gleich noch deinen Stinker bekannt geben oder machen wir das im Anschluss?
Ja, ich nenne ihn schon, wenn du willst.
Ja, das kannst du gerne
machen. La Ciudad Oculta. Auch ein Dokumentarfilm. Das war auch eine Grenze.
Höhen und Tiefen.
Nein, das ist eine Grenzerfahrung der dritten Art, wie die mir sagen würden. Ein bisschen Plot muss schon sein. Oder zumindest dann mehr interessante Sachen zeigen. Es kann nicht sein, dass man einfach Totalen hat vom spanischen der Untergrundbahn. Und einfach Nahaufnahmen, mikroskopische Aufnahmen und that's it. Und ein bisschen Musik, irgendetwas. Du musst ja irgendwie den Blick der Zuschauer leiten. Und ich habe selber schon Filme gedreht mit einem Kollegen für ein Studiumsprojekt. Und ich glaube, wir haben das ähnlich gut gemacht. Das ist
wow.
Ja, aber, ja, nein, das ist wirklich brutal. Und ich bin eigentlich nicht so arrogant, dass ich sage, dass ich das besser mache. Aber gewisse Schnittarten, gewisse Foken und wie sich das angehört hat mit dem Sound, das hat sich schon sehr nach Filmstudent angefühlt.
Wow, ja.
Okay. Ist brutal, ich weiß, aber ich möchte eben auch, ja, Dokumentarfilme, wir haben gesehen, was alles möglich ist. Dieser war sehr experimentell und er hat sich wie auch versucht zu entschuldigen, der Regisseur vorher. Wir sollen uns einfach treiben lassen, aber es gab nichts, in dem ich schwimmen konnte.
Ja, das Konzept klingt ja auch schon wirklich extrem experimentell,
oder? Ich hatte erwartet, dass vielleicht auch noch Untergrundteile von Madrid aus einer anderen Epoche hervorkommen. Irgendetwas, das ein bisschen Mystery hervorruft. Aber nein, wir haben einfach die Untergrundbahn gesehen, aus verschiedenen Blickwinkeln, in verschiedenen Einstellungen, mit verschiedenen Tönen. Und auch ein paar Kreuzverweise Querverweise zum Obergrund, also zu der Straße, die oben dran verläuft. Aber ja, als Case Study easy, aber jetzt für ein Festival ein bisschen schade.
Ja, und dann darf ich doch hier übernehmen mit den Top 3 Personal Picks von meiner Seite. Also ich muss ganz ehrlich vielleicht noch vorwegnehmen, ich hatte alleine ein bisschen Pech. Martin war eindeutig mein Glücksbringer. Nein, ich habe einige Pressescreenings gesehen, wo ich wirklich gelitten habe, aber da kommen wir noch darauf zu sprechen. Aber ich bin jetzt ein bisschen, ich halte mich nicht unbedingt an die Regeln, aber Dennoch.
Es ist ein Podcast.
Genau, genau. Meine selbst aufgestellten Regeln quasi. Nein, wir nennen es The Burnt Orange Heresy, würde ich sagen, kann ich als dritten Pick empfehlen, weil, versteht mich nicht falsch, der Film hat Schwächen, hat einige Schwächen, er ist zum Teil wirklich lächerlich auch, aber es ist ein Giallo, wie man sich's in der Moderne, also ein kontemporärer Giallo eigentlich, wie man sich's vorstellen würde. Es hat gute Performances, es hat zum Teil sehr gutes Writing in den Dialogen drin, es hat ein Mick Jagger Art Collector drin, Donald Sutherland spielt mit, der macht einen sehr guten Job und ja, der Film geht sehr schnell am Schluss ins Absurde über, aber auf eine sehr liebenswerte Art, also so ein bisschen dümmlich schon fast und ist aber ein sehr spannender Film und er ist, partiell spielt er auch in Goma und glaube ich, das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Bezug für uns da. Mhm. Darum eben Burnt Orange Heresy kann ich mit gutem Gewissen eigentlich empfehlen.
Ist also, auch auf meiner Liste.
Also. Ja, eben, es ist einfach so ein Spaßfilm, oder? Es ist wie man sich einen Fun-Slasher anschaut, einfach zum Spaß haben.
Genau.
Geht in die ähnliche Kategorie. Und um ebenfalls so in der witzigen Kategorie zu bleiben, Bad Lucky Goat.
Auch ein kolumbianischer
Film. Wunderschön. Ist einfach wunderschön. Also ist ein super süßer Film. Einfach wirklich unschuldig, weißt du. Und er ist witzig. Er hat so ein bisschen Road-Movie-Elemente drin. So viel zu Road-Movie-Präferenzen.
Nein, wir haben eben gerade besprochen gehabt, dass Flo keine Road-Movie mehr schauen kann, seit er Marlena gesehen hat.
Ja, das ist auch so.
Ja, weil der Vergleich ist ja unvermeidlich, oder?
Ja. Und er ist hart, oder? Mhm. Nein, auf jeden Fall eben in diesem Film sehr cool. Eben die ganzen Inselbewohner, die man dort kennenlernt. Die einer ist komischer als der andere. Sie bringen die Ziege zum Metzger und versuchen dann mit dem Fleisch, Gewinn zu erzielen. Sie gehen so an Hühnerkämpfe, treffen so seltsame Musikerkollegen vom Bruder, also der Protagonist. Und das Ganze ist untermalt mit so einer Aberglaubensgeschichte über eben Unglück, wenn man eine Ziege umbringt und irgendwie Kontakt mit dem Teufel und so weiter und so fort. Wirklich toller Film, also es ist ein Feel-Good-Movie.
Auf den freue ich mich auch.
Nein, da kannst du dich wirklich, wirklich drauf freuen. Und ja, eben, also ich meine, es wäre mir ein einfaches gewesen, jetzt nochmal Fuji und Mountains hier drauf zu setzen, weil mich hat der Film, ich glaube, noch mehr als Martin beim ersten Mal wirklich einfach so aus der Bahn geworfen, weil ich...
Ja, du warst direkt überzeugt.
Bei
mir ist er noch gewachsen.
Und er ist auch jetzt, also das ist wahrscheinlich der Film vom Festival, den ich mir am ehesten noch einmal ansehen würde. Jetzt aber, weil ich eben doch nicht so viele gute Filme alleine gesehen habe, auf die ich zurückfahren konnte, möchte ich doch noch einmal Dia de la Ballena einbringen, weil es eben vielleicht ein bisschen ein kleinerer Film ist, weil es ein ultra sympathischer Film ist. Ich war, by the way, persönlich mit der Regisseurin noch in Kontakt, kurz. Super sympathische Frau, muss man vielleicht noch anmerken. Ich habe ihr einfach geschrieben, weil sie auf Facebook unser Foto geliked hat. Nein, sorry, auf Instagram hat sie ein Foto geliked von uns. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, wir hätten ihr Film cool gefunden. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, irgendwie so, ja, ich hätte ihr jetzt total den Tag versüßt und das wäre super lieb gewesen. Danke, dass ich mir die Zeit genommen hätte, ihr zu schreiben. Finde ich auch nochmal sehr sympathisch. Hat meine Auswahl hier jetzt nicht beeinflusst, aber ich denke, das darf man anmerken.
Ja, man darf es anmerken und es gehört auch ein bisschen dazu. Und wir sind ja ehrlich, oder? Wenn etwas schlecht ist, da werden wir es auch sagen.
Genau.
Es tut uns immer weh, oder? Etwas
natürlich. Gut. Also es kommt drauf an.
Es gibt da Ausnahmen von gewissen, ja, Arroganten. Aber nein, ja. Normalerweise, wenn man sieht, man sieht das am Werk ja an, ob da ein bisschen Herzblut reingeflossen ist, ja, oder nicht, oder?
Ja, und hier eben ist wirklich eimerweise Herzblut reingeflossen, sonst hätte ich das auch gar nie geschrieben, oder? Mhm. Und ich glaube, wenn ein kolumbianischer Film ansehen, dann würde ich das wirklich auch ganz oben auf die Liste setzen, zusammen mit all den anderen tollen Filmen, die wir jetzt erwähnt haben, und der ist mir eben ganz besonders, ja, ist mir besonders ans Herz gewachsen irgendwie.
Tipptopp.
Ja, und dann muss ich noch meinen Stinker bringen, eben, das ist mir wesentlich einfacher gefallen, muss ich sagen.
War es nicht schwieriger zu wählen.
Also ich hatte größere Auswahl, ja. Ich hatte größere Auswahl. Und eben, also ich kann da hier durchgehen, ich habe ihr Baby Teeth angesehen, der war nicht besonders gut. Und dann sind wir weiter, kann ich mir gleich überlegen, Genau, da war My Zoe. My Zoe, dann habe ich, ich kann gerne auf mein Review verweisen in der ersten Episode zum Zürich Film Festival. Eine absolute Katastrophe von Julie Delpy, die so übertrieben gehypt wurde im Rahmen dieses Festivals. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist, ich habe das Gefühl, ich war im falschen Film. Während dem Film selber und auch im Allgemeinen, wie der Hype um sie gestaltet war. Eben der Film mit Frankenbrüller.
Frankenbrüller.
Genau, und dann eben, was habe ich mir noch weiter angesehen, was hier auf die Liste was ich auf die Liste hätte knallen können? Den Pariente von Kolumbien, der war doch wirklich bad, tut mir leid, muss ich doch noch erwähnen. Aber.
Wer ist der Stinker?
Der Stinker ist doch. Der Stinker war einfach Flatlands, tut mir leid.
Wow.
Ich weiß, viele Leute haben den gemocht, aber.
Ja, wir haben da andere Stimmen gehört, oder?
Ja, wir haben andere Stimmen gehört, aber eben. Ich glaube, wenn man gut hingesehen hat, dann sieht man eben, dass dem Film an etwas sehr Essentiellem gemangelt hat, und zwar der Substanz. Und ich meine, es ist immer einfach, wenn man Themen anschneidet in einem Film und dann verkauft das intellektuelle Diskussion. Aber es ist eben nicht, wenn man ein Thema nur anspricht. Ich glaube, es ist... Das ist nicht schwierig, das ist keine Leistung. Es ist viel besser, wenn man Konsequenzen von Problemen aufzeigt in einem Film. Es gibt Filme, die das an diesem Festival sehr clever gemacht haben, mhm. sehr gut gemacht haben. Ich glaube eben auch zum Beispiel Three Husbands hat zwar wirre Sachen angesprochen, aber sie haben Konsequenzen aufgezeigt und sie haben sie brutal aufgezeigt. Und bei Flatland war eben genau das Problem, man hat so ein bisschen die PC-Bullshit-Liste genommen, was kann man abhaken, Rassismus, Feminismus und so weiter und so fort, was kann man in den Film reinbringen. Und
dann hat es eine komische Melange gemacht. He?
Nicht einmal das, sondern man hat einfach, es hat sich so angefühlt, wie wenn man im Nachhinein, es ist wie wenn man einen Kuchen nimmt und dann drückt man im Nachhinein noch Schokolade rein.
Okay, weißt du, was das hat nichts mit dem Film zu tun, eigentlich, was da drauf zur Erscheinung tritt.
Richtig, also es ist wirklich einfach versucht, politische Elemente in den Film reinzupacken oder einfach so schon auf das fertige Produkt quasi rauf zu träufeln, oder?
Und die PC-Streuseln.
Ja, nein, absolut, das ist wirklich. Nein, und es ist halt einfach oberflächlich einerseits und man merkt einfach, dass die Regisseurin des Films nichts Cleveres zu sagen hat. Einerseits das und andererseits ist es nicht, wenn man dem Film jetzt diesen intellektuellen Wert zuschreiben würde, wie es gewisse Leute tun, auch dann ist es nichts Neues. Also wurde schon tausendmal gesagt, einerseits, wurde schon tausendmal besser gesagt, andererseits, und dann kommt noch das große Fauxpas dazu, Marlena ist ein extrem ähnlicher Film. Ich sage jetzt nicht, dass Flatland ein Plagiat ist. Ich habe den schweren Verdacht.
Ja. Die Frage ist, ob sie es gesehen hat. Also,
der Regisseur. Aber der Film ist so ähnlich im Aufbau, er ist so ähnlich von der Story her. Also ich würde mich sehr wundern. Auf jeden Fall eben kommt das trotzdem auf das zurück, was ich schon gesagt habe. Es wurde besser gemacht bereits im Vorfeld und darum hat dieser Film für mich keine Existenzberechtigung. Und,
keine Existenzberechtigung?
Nein. Wow. Nein, hat er wirklich nicht. Und darum eben Flatland für mich Stinker Nummer 1. Bitte schaut euch doch Marlena The Murder in Four Acts an. Das ist wirklich ein toller Film. Mhm. Ja, ich glaube, damit können wir mit dem Gehasse von meiner Seite.
Nein, mit dieser Aussage, vielleicht ist es nicht die beste Aussage, aber wir bedanken uns sicher noch beim Zürich Film Festival für die Einladung noch einmal. Es hat enorm Spaß gemacht.
Ja, voll.
Es war sehr vielschichtig, das haben wir nicht erwartet. Zum Beispiel beim NIF haben wir die Erfahrung gemacht, dass wirklich nur das Genre-Kino behandelt wird.
Was natürlich unser Steckenpferd
ist. Ja, klar, aber ich finde, es tut auch gut, eben das zeitgenössische Filme schaffen, auch von einer anderen Perspektive zu sehen, oder?
Absolut, ja, und ich finde eben, die Filmauswahl war sehr stark hier. Mhm. Es hat jetzt vielleicht ein bisschen einen zu negativen Touch am Schluss bekommen, weil wir eben halt unsere Negativ-Picks noch erläutert haben, aber eben, ich meine, die Auswahl war sehr gut, wir haben wirklich tolle Filme gesehen, wo wir vielleicht auch sagen könnten, fänden wir cool, wenn man zum Beispiel im Programm etwas mehr differenzieren würde. Also,
ja, bei den Genres ein bisschen.
Ja, man kann nicht alles Thriller oder Drama nennen. Oder?
Das macht das NIF eben ganz gut. Es wird kreativ.
Genau, es wird nicht schubladisiert in Thriller, in Krimi, in Horror oder was auch immer.
Die Begriffe müssen dem Film dienen, nicht umgekehrt.
Genau. Und sie erfinden dann meistens irgendeinen Begriff, der den Film gut beschreibt. Und der
das trifft auch nicht immer zu, oder?
Nein, natürlich.
Aber es macht Spaß und meistens kann man sich darunter etwas, schon etwas vorstellen, oder?
Ich glaube auch, ja. Und eben, ich meine, es verschwimmt dann relativ schnell, wenn es immer heißt Drama oder irgendwie Documentary oder Thriller, oder? Genau. Das ist schade, weil ich finde, man kann dem Programm vielleicht auch ein bisschen mehr, man kann es noch ein bisschen mehr aufwerten. Aber eben, ich meine, das ist Kritik auf einem hohen Niveau, weil ich finde, eben von der Organisation und alles, das war top. Und wir sind sehr gerne das nächste Jahr wieder dabei. Und denke, damit können wir abschließen und verweisen vielleicht noch auf die, ja, vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Was meinst du?
Ja, zuerst vielleicht noch mal die Telegram-Gruppe erwähnen. Für alle, die es bis jetzt ausgehalten haben.
Genau,
auf Telegram haben wir eine eigene Gruppe und da könnt ihr miteinander sprechen. Ein bisschen ausgelassen, ohne Kontrolle von Mark Zuckerberg.
Genau.
Wir sind ja nicht gegen PC, wie Flo erwähnt hat, sondern PC hat im Film vielleicht nicht viel zu suchen, sondern
nein.
In der Gesellschaft ist es in Ordnung, aber PC persönlich ist es in Ordnung.
PC ist fein, es hat von mir aus auch etwas im Film verloren, aber die Existenzberechtigung eines Films darf sich nicht nur auf den PC bereichern.
Korrekt, ja.
Oder sagen wir, die Qualität eines Films darf sich nicht nur auf die PC-Message beziehen. Mhm. Und
genau. Ausblick. Wir haben,
das überlasse ich dir gerne.
Ja, wir werden noch eine Episode, eine Art Retrospektive oder Ehrerbietung zu unserem lieben verstorbenen Sid Haig, ein B-Actor, der doch für Genre-Fans ein Name sein sollte. Und dazu haben wir uns weniger bekannte Werke und bekanntere Werke angeschaut und dazu werden wir berichten und das ein bisschen, ja, vielleicht auch ironisch, aber auch mit viel Liebe zum Charakter
bewerten. Ja, und es wird wahrscheinlich auch ein Mehrteiler werden, oder? Weil wir uns wirklich ein breites Spektrum vorknöpfen wollen in diesem Zusammenhang, weil es eben Sinn macht, breit Sid Haigs Werk zu beleuchten, weil der Mann hat sehr viel gemacht.
Er hat irgendwie bei IMDb 147 Credits
als Actor. Das ist krass, oder? Und ich glaube, es lohnt sich schon, hier mal noch ein bisschen zu graben. Mit dem sind wir ja gut.
Nein, das ist gut. Es macht auch Spaß, dank eines Schauspielers Werke kennenzulernen, die man vielleicht sonst nicht anschauen würde.
Absolut. Und ich meine, was Jack Hill gemacht hat, das muss man sowieso gesehen haben.
Ja, auf das könnt ihr euch freuen.
Genau. Und einen weiteren Ausblickspunkt vielleicht können wir an dieser Stelle auch noch machen. Wir sind zusammengesessen mit Ärger und mit Seelenlos von Blutgeil. Blutgeil dürfte vielen ein Begriff sein, denn es war ein Film, der in den 90er Jahren sehr, sehr polarisiert hat, insbesondere in den Medien. Und genau, eben dann auch eine Gerichtsverhandlung und mit Strafen für die Beteiligten nach sich gezogen haben. Und wir schauen das Ganze aus einer historischen Perspektive an, wir schauen den historischen Kontext von Blutgeil an, in einem persönlichen Gespräch mit Ärger, der schon lange Kontakt zu unserem Freundeskreis pflegt, und mit Seelenlos. Und wir freuen uns darauf, eure Rückmeldungen zu hören zu unserer Blutgeil-Episode.
Ja, und vor allem sind wir zu dritt mit den Interviewten zusammen. Also Jan, Flo und ich. Und ja, könnt euch wirklich darauf freuen.
Das ist ein cooles Gespräch geworden.
Das ist bereichernd.
Absolut. Ja, mit diesen Worten von Martin verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei den Current Cinematic Conundrums vom Art or Trash Cinema Podcast.
Arrivederci. She's ready.